Willkommen zum geldpolitischen Boxtitelkampf.
In der einen Ecke Stefan Risse von Akatis Investment. Er sieht die Geldpolitik gerade wieder einen Tick restriktiver werden. In der anderen Ecke Volker Schilling von Greif Capital Management. Er kontert, Level noch hart. Ja, aber der Trend ist kein weiterer Schlag nach vorn, eher ein Halten und irgendwann normalisieren. Die Glocke zum Fight Club läutet, wer landet heute die besseren Treffer, restriktiv als Zustand oder restriktiv als Trend, als Bewegung. Schönen guten Tag, Herr Risse, schönen guten Tag, Herr Schilling.
Hallo, Herr Kerstin.
Ich grüße aus Frankfurt.
Dann fangen wir direkt mit Ihnen an, Herr Risse. Sie sagen, die Geldpolitik wird gerade restriktiver, nicht lockerer. Was reitet Sie beim Formulieren dieser These?
Ja, klingt erstmal verrückt, das weiß ich natürlich, weil wir uns ja mittlerweile auf einem Zinssenkungspfad befinden. Die amerikanische Notenbank hat die Zinsen ja schon ein paar Mal gesenkt, wird sie wahrscheinlich in diesem Jahr nochmal senken. Man geht ja auch davon aus, dass der Kevin Warsh, der designierte Notenbankpräsident, der dann ab Mai dabei ist, vor allem für Zinssenkungen steht. Das ist schon richtig, aber das ist eine sehr oberflächliche Betrachtung, wenn man sich anguckt, was sich im Hintergrund so getan hat. Und dann muss man immer eines sehen, nämlich wir haben Zinserhöhungen jetzt überhaupt anfangen, erst ihre Wirkung zu entfalten. Zinserhöhungen oder Zinssenkungen wirken immer mit Zeitverzögerung. Und weil die Durationen wahrscheinlich in der langen Tiefzinsphase sehr lang gewählt worden sind, das heißt, die Kredite erst nach und nach auslaufen und umgeschuldet werden müssen, kommt jetzt bei Neuverschuldung, also Kredite laufen aus, ich muss neue abschließen, es zu Zinserhöhungen für Immobilienbesitzer in den USA, aber auch in Europa und für Unternehmen genauso zu Zinserhöhungen, weil Zinsen oder Kredite mit sehr tiefen Zinsen auslaufen, da helfen diese kurzfristigen Zinssenkungen erstmal noch gar nicht.
Herr Schilling, Zeit für Ihren Konter.
Ich weiß jetzt nicht, wo Stefan hier der Meinung ist, dass es restriktiver wird. Also wir müssen ja unterscheiden zwischen einem Ist-Zustand und da, wo die Reise hingeht. Und ich bin der Meinung, die Notenbanken gehen vom Bremspedal runter weiterhin und steigen nicht noch stärker drauf. Und ich konnte jetzt in deinen Argumenten, Stefan, nicht erkennen, wo es restriktiver wird, dass es für die Neufinanzierungen teurer wird. Das heißt ja, das ist ja keine restriktive Angelegenheit Notenbanken. Das ist das, was am Kapitalmarkt stattfindet. Übrigens sehen wir momentan nicht aufgrund der Kreditvergabe in den USA oder auch bei den Umfragen, dass wir da irgendwelche Kreditklemmen sehen. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch, Stefan, das wir vor 2-3 Jahren geführt haben. Tauchen wir unter diesem Zinshoch durch? Ja, und kommen wir jetzt bei diesen Anschlussfinanzierungen wieder auf ein Level, was erträglich ist. Ich glaube, du hast vollkommen recht, es ist noch nicht erträglich. Und das ist übrigens auch der Grund, weshalb wir weitere Lockerungen brauchen am Zinsmarkt. Sonst kann das die Wirtschaft gar nicht stemmen. Also dein Argument ist mein Argument. Du hast plötzlich die Ecken gewechselt bei unserem Boxkampf.
Das heißt sozusagen für einen Uppercut. Braucht es weitere Zinssenkungen?
Die werden wahrscheinlich kommen. Man muss sich die Inflationsfront genau ansehen, aber die Amerikaner haben bei ihrer Staatsverschuldung kaum eine andere Möglichkeit, als die Zinsen weiter zu senken, wenn sie das weiter finanzierbar machen wollen. Vor allem das kurze Ende muss runterkommen. Der angesprochene Zinsbuckel, unter dem wir quasi durchtauchen, das Gespräch, an das ich mich auch erinnern kann, da ist man aber davon ausgegangen, auch dass das lange Ende runterkommt. Und wir haben ja die besondere Situation, dass bei diesen Zinssenkungen jetzt wir kaum Zinsen bei den langfristigen Zinsen sehen. Die 30-jährigen Staatsanleihen in den USA beispielsweise sind ja noch gestiegen. Da hängen im Übrigen viele Hypothekenkredite dran. Warum? Weil natürlich bei dieser enormen Verschuldung, die Amerikaner auf sich laden, aber auch bei der Unsicherheit, die Trump-Politik mit sich bringt, man so ein bisschen Angst hat. Ja, was kriege ich denn in 30 Jahren noch wieder? Kommt nicht möglicherweise noch mehr Inflation? Ist durchaus möglich, dass die auch wieder anspringt, weil die Zölle erst so langsam, wie man in Statistiken ablesen kann, sich jetzt in die Preise reinarbeiten. Es gibt aber noch einen anderen Effekt, auf den man hinweisen muss. Das ist ein bisschen komplizierter, aber lassen Sie mich das ganz kurz ausführen. Es sei denn, Sie wollen unbedingt eine Zwischenfrage stellen, können Sie das gerne machen.
Will ich nicht, stelle mich jetzt sozusagen eher auf eine kleine Vorlesung ein, aber vielleicht gelingt es Ihnen, das ja kurz zu halten.
Genau, also wir haben ja ab 2022 sehr schnelle Zinserhöhungen gesehen in Bezug auf die Geschwindigkeit prozentual betrachtet von dem Niveau, von dem wir kamen, die schnellsten, die es in der Geschichte je gegeben hat. Und zusätzlich haben wir angefangen, die Notenbankbilanz abzuschmelzen. Da kurz zur Erinnerung, in der Corona-Krise, das hat in der Finanzkrise in der westlichen Welt, die Japaner haben das schon länger gemacht, aber in den westlichen Industrieländern haben wir ab der Finanzkrise angefangen oder die Notenbank angefangen, Staatsanleihen zu kaufen. Europa in der Euro-Krise im Wesentlichen. Dadurch schwellen Notenbankbilanzen an. Ganz massiv war das in der Corona-Krise dann. Und diese Notenbankbilanz wurde parallel zu den Zinserhöhungen abgeschmolzen. So, das hat, ich sag's ganz ehrlich, mich eher auch zu einer sehr vorsichtigen Haltung gegenüber den Aktien verleitet, weil vor dem Hintergrund solcher liquiditätseinschränkender Maßnahmen das monetäre Umfeld eigentlich schlechter wird. Was aber passiert war 2021, es war die Reverse-Repo-Fazilität enorm aufgeblasen worden. Die Notenbankbilanz war irgendwo bei 8-9 Milliarden und die haben 2,5 Milliarden in die Reverse-Repo-Fazilität geschoben. Und das ist in den letzten Jahren, wo die Aktien gestiegen sind, geflossen. Und das war so ein konterkarierender Faktor zu der eigentlich restriktiven Geldpolitik, sprich den Zinserhöhungen und dem Abschmelzen der Notenbankbilanz. So, und diese Reverse-Repo-Fazilität ist jetzt aber leer. Es ist alles abgeschmolzen und ich erkläre mir die Schwäche am Aktienmarkt, die wir momentan sehen, die ein bisschen ausgedehnter im Grunde ist, wenn wir uns die großen Titel vor allem angucken, auch bei den Kryptos ein Stück weit, damit, dass die Geldpolitik eigentlich restriktiver wird. Wobei, da muss ich Volker einmal recht geben, die der Notenbanken wird nicht restriktiver, aber das monetäre Umfeld wird im Grunde restriktiver. Das ist meine These.
Schwäche am Aktienmarkt. Sehen Sie die auch, Herr Schilling?
Ich sehe überhaupt keine Schwäche am Aktienmarkt. Ich weiß gar nicht, wo Stefan die sieht. Wir haben massive Umwälzungen im Aktienmarkt momentan. Aber wenn man die Indizes ja anschaut, würde ich sagen, sind wir auf einem stabilen, hohen Niveau unterwegs. DAX über 25.000, S&P auch nahe an seinen Hoch, seit Jahresanfang nicht so stark performt mehr. Aber ich sehe keine Schwäche. Zu dem Thema restriktiver. Ich sehe nicht, dass die Notenbanken an irgendeiner Stelle momentan restriktiver werden. Weder bei dem eben angesprochenen Quantitative Tightening, also dass man die Notenbankbilanzen weiter zurückführt, wird, da tritt man nicht mehr aufs Gaspedal, mehr das zurückzuführen. Im Gegenteil, man hat am kurzen Ende wieder begonnen, sogar lockerer zu werden. Also auch das spricht eher für eine lockere Geldpolitik. Die Notenbanken, insbesondere die Fed, hat noch nie nach erfolgreicher Disinflation, also Rückgang von Inflation, wieder begonnen, die Zinsen beispielsweise auch zu verschärfen. Also im Gegenteil, man hat sie weiter runtergenommen, weil man ja auch eine weiche Landung möchte, wenn es jetzt wirtschaftlich tatsächlich schwieriger werden sollte. Es gibt aus meiner Sicht überhaupt keine Anzeichen von irgendwelchen restriktiven Maßnahmen von Seiten der Notenbanken. Was Stefan richtigerweise angesprochen hat, ist, wenn wir eine Situation haben, wenn Inflation zurückkommt, aber der Nominalzins gleich bleibt, steigt dadurch der Realzins und der wirkt restriktiver am Kreditmarkt. Das ist das, was er gerade beschrieben hat. Wir sehen an den Kreditmärkten, dass es für viele Kreditnehmer teurer geworden ist, dass das sozusagen und gekoppelt am langen Ende, wofür die Notenbank übrigens nicht zuständig ist, fürs lange Ende der Zinsen, sondern da spielt eher der Markt eben eine Rolle, dass wir am Markt sehen, dass es vorsichtiger wird, was es im Thema Kreditvergabe betrifft. Und ganz ehrlich, das ist gut. Das ist gut, wenn ein Markt nicht ausartet. Und wir haben ja gesehen, wenn Kreditvergabe à la Subprime an jeden erfolgt, ohne Prüfung von Ansehen, von Bonität, von Machbarkeit eines Zinses. Es ist gut, dass das Geld wieder einen Preis hat, dass wir einen Zins haben. Das ist alles nicht restriktiv zu sehen aus meiner Sicht, sondern das ist vorteilhaft für eine Wirtschaft. Und deswegen sehe ich auf keiner Stelle irgendein Anzeichen restriktiver Geldpolitik. Und wenn ich das noch sagen darf, gerade die US-Notenbank, die ja nicht nur das Thema Inflation im Auge hat, sondern die explizit ja eben auch das Thema Wirtschaft im Auge hat, wird, und da bin ich mir absolut sicher, sollten wir in diesem Jahr irgendeine Not bekommen, dass die Wirtschaft leidet in den USA, wird die US-Notenbank die erste sein, die massiv Zinsen senken wird, um dieses drohende Szenario eines Wirtschaftsschrumpfens, einer Rezession oder einer Schwierigkeit im US-Aktienmarkt aufzufangen. Deswegen, die Reise ist für mich ganz klar. Wir sind jetzt nicht auf der riesen Lockerungswelle unterwegs, aber die Notenbanken standen ja durch diese Zinserhöhungen, die wir gesehen haben in 22 und durch dieses Bilanzverkürzen auf der Bremse. Und jetzt gehen sie sukzessive langsam von der Bremse runter. Vom Gaspedal rede ich noch gar nicht. Aber restriktiv kann ich gar nichts erkennen.
Man nennt sie ja auch, wenn ich das mal so richtig wiedergebe, den Inflationspapst. Ist ja richtig, ne? Weil Sie haben ja auch, glaube ich, ein Buch dazu geschrieben. Mehrere, glaube ich sogar. Ist das nicht das eigentliche Thema? Ich sage mal, Inflation versus Kerninflation?
Nicht mal unbedingt so sehr. Also ich stimme Volker Schilling zu. Inflation ist ein Thema. Wenn sie zurückkommt, steigen tatsächlich die realen Zinsbelastungen, aber Volker, es steigen auch die nominalen Zinsbelastungen. Der Coupon, das ist das, was Unternehmen an Zinsbelastungen haben. Ich messe die S&P 500 Unternehmen, gilt für die europäischen genauso. Und guck, was haben die für eine durchschnittliche Zinsbelastung in der Bilanz auf Fremdkapital? Der steigt halt. Und das ist das Gleiche bei amerikanischen Immobilienbesitzern. Die durchschnittliche Zinsbelastung steigt, obwohl die Hypothekenzinsen fallen, weil eben die Kredite mit einem Zins von 0-3%, die laufen aus, die werden immer weniger. Als Anteil am Gesamtkreditmarkt werden eben jetzt der Anteil der Kredite, die mehr als 6% kosten, eben steigen. Aber auf eine Sache möchte ich doch eingehen. Das finde ich doch wirklich klasse, dass der Volker Schilling jetzt das Platzen der Immobilienblase und der Subprime-Blase, mit denen diese Immobilien ja finanziert worden waren, als positiv für die Volkswirtschaft betrachtet. Ich gehe da ein Stück weit mit, dass Bereinigungen notwendig sind, aber ich meine, Lehman Crash, Aktienabstürze um 35%. Ich meine, wir haben hier ein Programm, die Leute wollen wissen, wo die Börsen hingehen. Also das ist genauso, als wenn jemand mit einem Lamborghini vor die Wand fährt, aussteigt und sagt, Mist, mein Auto ist kaputt. Und Volker sagt, nee, super, weil das Ding ist auch schlecht fürs Klima.
Bringen Sie nach diesem Konto in den Seilen?
Es ist interessant, wenn Stefan nicht weiterkommt mit seiner Theorie, dass die Notenbank restriktiver wird, schwenkt er um wieder mal auf das Weltuntergangsszenario. Ja. Ich habe nicht gesagt, dass Subprime klasse war, das möchte ich erstmal klarstellen, sondern ich habe gesagt, dass es damals fahrlässig war, wie man Kreditvergabe erteilt hat, weil Kredit keinen Preis mehr hatte und weil die Bonität am Markt keine Rolle gespielt hat. Und den Unterschied erklärt so heute, dass das sehr wohl momentan wieder ein Blick von Seiten der Banken darauf gerichtet ist, wem gebe ich Kredite und zu welchen Konditionen gebe ich Kredite. Also das ist das Erste. Das
also
Zweite
sagt
ist
Volker Schilling, wenn ich das ganz kurz sagen darf, gut, wer ist Jamie Dimon? Ja. Wer ist Jamie Dimon? Ist der Chef von JP Morgan auch schon ein paar Jahre lang, der altgedienteste Bankchef? Hören die Leute mal hin, wenn der was sagt. Aber gut, wenn Volker Schilling was sagt, hört man nicht mal auf Jamie Dimon. Jamie Dimon sagt ja genau das Gegenteil. Gerade kürzlich wieder hat er gesagt, er sieht bei Wettbewerbern momentan Kreditvergaben, die er als hochproblematisch betrachtet, weil der Wettbewerb unter den Banken sehr, sehr groß ist und Kreditnehmern da Geld gegeben wird, die ja so eine große Bonität nicht haben. Ich weiß, Jamie Dimon werden schon länger, hat auch gesagt, als First Brands dieser Autozulieferer pleite ging, wo eine Küchenschabe ist, da sind auch andere. Aber alle, die den Film The Big Short kennen, mit Michael Burry, dem Hedgefondsmanager, der damals ja eben diese Subprime-Anleihen geschortet hat, da sieht man sehr, sehr schön, wie lange das gedauert hat und wie, dass der kurz vor der Pleite war mit seinen Short-Engagements, bis das Zeugs dann runterkam. Und das vielleicht auch nochmal einzuordnen, was so dieses Thema Zeitverzögerung damals war oder bedeutet hat für die Finanzkrise. Wir haben damals, ja ganz kurz, Terroranschläge 11. September, die Zinsen gehen auf 1% runter, man kurbelt über die staatlichen Immobilienfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac den Immobilienboom an, Subprime kommt alles dazu. Wir haben Zins von 1% über 3-4 Jahre und dann werden die Zinsen angehoben ab 2004 bis 2006, im Übrigen genau auf das Niveau, was wir in der Spitze auch in diesem Zinserhöhungszyklus erreicht hatten. Also April 2006 war die letzte Zinserhöhung. Erst 2007 im Sommer knatschte es im Gebälk mit Merrill Lynch und Bear Stearns und IKB. Und der richtige Knall, den gab es dann erst im Jahr 2008. Und ich stelle das auch einfach mal jetzt zur Diskussion in die Runde. Jeder Zinsbuckel hat normalerweise irgendwas kaputt gemacht. Also vor dem Internetboom haben wir auch Zinserhöhungen gesehen. Da sind die ganzen Internetklitschen, die im Grunde keinen inneren Wert hatten, kaputt gegangen. Wir haben Anfang der 80er Jahre die Zinserhöhung gesehen. Da ist der Ölmarkt zusammengebrochen, da ist der Goldmarkt zusammengebrochen. Auch vor dem Zusammenbruch der Nifty 50s in den 70ern hat es Zinserhöhungen gegeben. Dieser Zinsbuckel, Volker, hat im Grunde noch keinen Schaden hinterlassen. So, die einzige Erklärung, die ich hätte wenn es denn nicht noch passiert. Aber ich tendiere eher dazu, wir sehen noch Einschläge, die auf diese Zinserhöhungen zurückzuführen sind. Wir sehen sie diesmal eben aus genannten Gründen mit noch stärkerer Zeitverzögerung. Wenn nicht, dann würde ich es mir nur so erklären, dass die Verschuldung der Privaten, das muss man fairerweise einräumen, diesmal geringer ist, sowohl bei Privatunternehmen als auch bei Aktiengesellschaften, als vor der Finanzkrise, während eben die Staatsschulden höher sind. Wir haben zwar eine höhere Gesamtverschuldung als vor der Finanzkrise, aber die Verschuldung ist eben mit dieser lockeren Geldpolitik, mit diesen Anleihekäufen, mit dieser Unterstützungspolitik nach der Finanzkrise und in Corona eher zu den Staaten gewandert und die Staaten, die sich in eigener Währung verschulden, können nicht pleite gehen. Das ist schon ein Argument, was ich sehe, aber wenn ich es abwäge, bleibe ich doch dabei. Wir werden noch Folgen dieser restriktiven Geldpolitik sehen, mit denen momentan außer mir und ein, zwei anderen wie Jamie Dimon offenbar keiner mehr rechnet.
Jetzt wollen wir doch mal wieder zurückgehen in die Ecke von Volker Schilling, den Sie ja nur kurz unterbrechen wollten. Und Herr Schilling, Sie haben die Möglichkeit, jetzt auch mal Ihren Gedanken zu Ende zu führen.
Wir müssen ja glücklich sein, dass wir Kammerjäger Stefan Risse haben, ja, der die Schaben sozusagen austreibt, der sie vorlockt unter dem Ofen, um sie dann mit einer Klatsche wegzuwischen. Ja, Jamie Dimon, muss man genau hinhören, hat bei der Kreditvergabe genau eben nicht diesen privaten Sektor angesprochen, sondern ein bisschen auf die Fahrlässigkeit seiner Kollegen hingewiesen, was gerade an gewaltigen Summen, reden wir mal über KI-Finanzierungen, über das ganze Thema Private Debt, Private Equity, was wir gerade auch übrigens sehen am Markt, wie sich das gerade wieder neu justiert.
Das sind aber ja keine Staatsschulden, das sind jetzt schon Schulden von Privaten, die da finanziert werden.
Aber wir reden nicht auf dieser privaten, Unternehmensseite, wenn man so will. Ja? Und man sieht ja die Rotation, die gerade auch stattfinden im Markt. Ich will zurück zu dieser restriktiven Geldpolitik. Warum tritt nach diesem Zinsbuckel womöglich keine dieser großen Krisen ein? Ja, kann sein, dass der private Sektor eben nicht der Treiber ist. Meistens muss man ja immer sagen, sind es Kreditkrisen dann auch gewesen, ja, weil der Zins ja unmittelbar Auswirkungen auf den Kreditmarkt hat. Erstens würde ich sagen, der Anstieg war zwar schnell, aber er hat nicht neue Hochs erreicht im Zinsmarkt. Du hast selbst beschrieben, das war ein altes Level, was wir in etwa erreicht haben. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben auch relativ schnell dann wieder die Zinssenkungen jetzt gesehen, muss man ja auch sagen. Wir haben ja jetzt erst eine geraume Zeit Stillstand an der Zinsfront. Das heißt, die Notenbanken stehen in Hab-8-Stellung. Und man darf nicht vergessen, die Notenbanken haben gelernt. Sie haben ein Arsenal geschaffen, gerade in diesem Quantitative Easing-Bereich im Repromarkt, da schnell reinzugehen. Also einen Fehler nicht zu machen, den man in vorher Krisen ganz häufig gemacht hat, nicht genügend Liquidität zur Verfügung zu stellen, wenn es knallt, sondern den Markt möglichst stark zu fluten in diesem Bereich. Deswegen glaube ich, die Notenbank steht Gewehr bei Fuß, sollte tatsächlich auf der Wirtschaftsfront sich eine dieser von Stefan Risse in seinem Weltuntergangsszenario immer wieder gerne vorbereiteten schlimmen Szenarien eintreten, dass die Notenbank sehr, sehr schnell reagieren werden in dieser Hinsicht. Das ist das eine. Und ich glaube, dass wir gar nicht umhinkommen, das Thema Lockerung weiter voranzutreiben, nicht nur bei den Amerikanern übrigens, sondern auch in Europa, wenn wir uns diese Inflationszahlen anschauen. Und das ist, glaube ich, da können wir noch einen gemeinsamen Nenner finden, Stefan. Wir müssen schauen, wie sich die Inflation im zweiten Halbjahr entwickeln wird. Es ist ja nicht ausgemacht, dass sie weiter fallen wird. Wir hatten ja jetzt auch kurze Anzeichen, dass die US-Inflation sogar wieder etwas angezogen hat. Die Basiseffekte dürften langsam auslaufen von den günstigen Rohstoffpreisen, beispielsweise Energiepreisen, die jetzt zum Jahresvergleich immer gezogen werden. Und wir müssen gucken, ob wir unter diesen 2% kommen in den USA. Das wäre für Amerika für mich wichtig. In Europa sind wir bei 1,7 aktuell. Das heißt, die Europäische Notenbank könnte ohne weiteres in einen ihrer nächsten Sitzungen tatsächlich die Zinsen nochmal deutlich runternehmen oder zumindest runternehmen, um ein Zeichen zu setzen. Auch gerade Europas Stärke nochmal zu untermauern, was wir ja brauchen in wirtschaftlicher Hinsicht, um besser verhandeln zu können. Gerade gegenüber den USA, auch gerade gegenüber China als beispielsweise. Also es sprechen viel mehr Gründe eher momentan für eine Lockerung der Geldpolitik auf der Notenbankseite als für eine Straffung oder eine restriktivere Notenbankpolitik. Was am Kreditmarkt an sich passiert, wo die Notenbanken keinen Einfluss haben, das schauen sich aus meiner Sicht die Notenbanken sehr genau an und stehen Gewehr bei Fuß, sollte es da zu irgendwelchen Kreditklemmen kommen. Deswegen, ich glaube, der Fight ist eindeutig, geht in meine Ecke diese Woche.
Herr Kerscher, merken Sie, wie das
abstimmen sollten, als mir die Punktzahl zu geben.
Ja. Aber Entschuldigung, ich bin ja immer hier noch der Ringrichter, damit das ja mal knallt. Genau. Ne? Aber was mir jetzt aufgefallen ist, Herr Risse, Sie haben ja, ich sag mal, das Thema Euro-EZB ja noch gar nicht angesprochen. gesprochen und zwischendurch in den Ausführungen von Herrn Schilling mit dem Kopf geschüttelt. Deswegen, weil es ein harter Haken war?
Nein, man hat ja eben in der Antwort gesehen, als er sagte, mit der Inflation, da können wir uns einigen, wie Volker Schilling, weil er im Grunde stehend K.O. ist, mit seinem rosa Pullover sich quasi nur noch im Klammergriff ankuschelt. Ja. Den Kopf habe ich geschüttelt, weil diese Aussage kam, die Notenbanken haben gelernt und werden schnell darauf reagieren. Entschuldigung, bitte mal. Also seit 1987, Alan Greenspan, nach dem legendären Crash, als der Dow Jones Index 22% an einem Tag fiel, zur Not werden wir die Banken in Liquidität baden. Als wenn das nicht schon gelebte Politik seit diesem Crash ist, der amerikanischen Notenbank. Auch bei der Finanzkrise hat man ziemlich schnell reagiert, die Zinsen im Übrigen in der Finanzkrise viel stärker und schneller gesenkt als aktuell. Klar, weil damals auch mehr Bedarf da war. Wenn die Wirtschaft jetzt einbrechen würde, würden die Zinsen dann sicherlich auch schnell fallen. Aber auch da, die ersten Zinssenkungen, glaube ich, gab es dann schon Ende 2007 und die Krise war erst im März 2009 ausgestanden. Auch diese Zinssenkungen helfen dann nicht. Und da hilft dann auch, wenn der Markt mal erstmal im Rutschen ist und im Risk-Off-Modus ist, dann helfen auch direkte Liquiditätseinschränkungen Schübe irgendwann nicht mehr. Darauf sei einfach nochmal hingewiesen, weil das ist einfach falsch zu sagen, die hätten jetzt erst gelernt und zukünftig würden sie es anders machen. Was das lange Ende betrifft, Volker, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich glaube, bevor das dann kommt, haben wir schon an den Märkten, auch an den Aktienmärkten, erhebliche Verwerfungen gesehen. Klar können die über sogenannte Zinskurvenkontrolle auch das lange Ende runterbringen. Es wird aber nicht zu viel Vertrauen in den Dollar führen, wenn die Amerikaner das beispielsweise machen würden. Was die EZB betrifft, Herr Kerscher, ich will ja auf Ihre Frage auch antworten, so gehe ich bei der EZB auch eher davon aus, dass die trotz der Pause, die sie jetzt haben, irgendwann weiter senken, weil die Inflation wahrscheinlich in Europa ein weniger großes Problem ist als in den USA, eben aufgrund der Zollpolitik Donald Trumps, weil wir auch immer noch überflutet werden mit den Billigprodukten aus China. Das hat man jetzt wieder in der Statistik gesehen, dass das einen enormen Preisdruck auslöst. Das haben die Amerikaner nicht mehr, weil sie eben mehr dicht gemacht haben. Und wir eben auch nicht so eine expansive Fiskalpolitik haben wie die Amerikaner. Und das spricht im Übrigen dann meiner Meinung nach auch dafür, dass der Dollar eigentlich längerfristig eher schwächer gehen müsste, vor allem wenn die Amerikaner dann auch noch das lange Ende an der Zinskurve kontrollieren und man da auch keine entsprechende Risikokompensation mehr bekommt für die Geldmengenausweitung, die da in den USA erkennbar ist.
Aber da muss ich doch nochmal, ich muss nochmal reingehen, Entschuldigung.
Aus dem die Glocke.
Ganz einfachen Grunde, weil ich letztlich ja nur rausgehört habe, dass ich Stefan K.O. geschlagen habe, weil er ja meinen Argumenten folgt. Letztlich ist es ja so, dass das Risiko darin liegt, dass die Notenbanken zu lange restriktiv bleiben. Darin liegt das eigene Risiko und das hat Stefan wunderbar beschrieben. Wir müssen also quasi, und das ist ja das, wofür ich hier stehe und fighte, wir müssen viel, viel schneller von Seiten der Notenbank noch in weitere Lockerungen kommen.
No. Und die sind nicht gekommen.
Also es ist meine Ecke, die hier sozusagen den Gürtel sich gerade umhängt.
Ja, dann jetzt aber würde ich gerne die Schlussrunde einläuten mit der Frage, wie es denn weitergeht. Wie sieht denn das geldpolitische Szenario der nächsten 6 bis 12 Monate aus? Erst der Risse, dann Herr Schilling.
Ach so, ich als erstes, ja.
Der Risse muss noch nachdenken, weil er gar nicht weiß, wie es überhaupt weitergehen soll.
Ja, genau, nee. Zinsen werden weiter gesenkt, das sehe ich schon so. Ich glaube zwar, die Inflation wird wieder anspringen, aber nicht sprunghaft einspringen. Also da sind wir einer Meinung. Ich sage ja, das monetäre Umfeld ist jetzt eher restriktiver geworden mit der abgeflossenen Reverse-Repo-Fazilität, auch mit den die Bankreserven bei der Fed habe ich noch gar nicht angesprochen, weil ich wollte es nicht zu komplex machen. Auch da ist nichts mehr drin. Auch die sind zuletzt gesunken. Die waren nämlich gesunken 22, als die Märkte runterkamen. Da hat man Geld reingepumpt bei der Pleite der Silicon. Das war dann auch wieder so ein Liquiditätspush. Diese beiden Faktoren sind weg und ich glaube, die werden zu wenig angeschaut. Leitzinsen werden gesenkt, nur es wird nichts nützen, weil Volker Schilling richtig sagt, die Zinsen müssen gesenkt werden. Ich glaube, die Notenbanken sind bereits behind the curve, wie man so schön sagt. Die Zinsen hätten schon viel stärker gesenkt werden müssen. Und die Auswirkungen, die jetzt kommen, aufgrund der vorher restriktiven Geldpolitik, entsprechend schon zu kompensieren.
Herr Schilling, einen Haken können Sie noch haben.
Ich brauche nichts mehr sagen. Stefan Risse ist voll auf meine Meinung umgeschwenkt. Das war ein klarer Feind für mich. Er sieht auch, dass die Notenbanken dass sie nicht restriktiv sind, dass der Kreditmarkt vielleicht etwas restriktiver ist, aber die Notenbanken sind es nicht. Dass sie hinter der Kurve sind, hat er gerade genannt. Also wir müssten lockerer werden. Eigentlich genau meine Meinung, mit der ich hier reingegangen bin in den Fight, ist eine klare Sache diese Woche. Brauchen wir gar nicht rumdiskutieren. Brauche ich keine Argumente.
Wenn man keine guten Argumente hat, dann muss man direkt versuchen, das Publikum zu beeinflussen und denen seine eigene Meinung zu. Ich, meine Damen und Herren, bin da anders.
Ja, urteilen die Kommentare Sie bitte, da unten gibt es eine Kommentarfunktion. Da bitte ich doch mal den Zuschauer reinzuschreiben, wem Sie hier sozusagen diesen Fight zusprechen.
Wer hat heute den Finance Fight Club gewonnen in Sachen restriktiver Geldpolitik? Stefan Risse von Arcatis Investment oder Volker Schilling von Greif Capital Management? Wir sind gespannt auf die Kommentare. Vielen Dank an die Herren in der linken und in der rechten Ecke.